Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wer ist Yoko Ono? Es gibt wie bei jedem Menschen unterschiedliche Antworten auf diese Fragen. Künstlerin, Filmemacherin, Ehefrau bzw. Witwe von John Lennon, die angeblich die Beatles zerstört hat. Sicherlich eine ziemlich wichtige Gestalt in der Rockgeschichte. Und trotzdem wird ihre eigene Musik regelmäßig übersehen oder sogar in voller Absicht ignoriert. Ben Gibbard, man kennt ihn vielleicht von seiner Band Death Cab for Cutie, Ben Gibbard wollte sich mit dieser Ungerechtigkeit nicht abfinden. Er hat ein Tribute-Album organisiert, um Yoko Onos Können, ihre Vielseitigkeit und auch ihren Charme zu zeigen. Sehr renommierte MusikerInnen hat er dafür gewinnen können. David Byrne, die Flaming Lips, Sharon Van Etten und natürlich auch Death Cab for Cutie selbst. Können die großen Namen halten, was sie versprechen? Darüber will ich mit der Popkritikerin Jenny Zilker sprechen. Hallo.
Hallo.
Wie ist denn Yoko Ono als Songwriterin? Bekommt man durch die Platte davon einen Eindruck?
Ja, man bekommt einen Eindruck, beziehungsweise mein Eindruck bestätigte sich. Es sind Songs, die Yoko Ono zwischen 1970 und 2013 schrieb. Und so viele wissen ja vielleicht auch gar nicht, dass sie tatsächlich eine Menge Soloplatten veröffentlichte. Fast 30 verschiedenste Art sind es bis heute. Die erste war dieses Yoko Ono Plastic Ono Band Album. Und dann erschien parallel zu John Lennons Imagine Fly mit einer Menge politischer und feministischer Themen. Davon findet sich einiges auf dem Tribute-Album, wie der Song Mrs. Lennon zum Beispiel, in dem sie die Schwierigkeiten als Frau von thematisiert. Sie hatte ja, bevor sie Lennon traf, bekanntlich eine eigene künstlerische Karriere. Und die Songs spiegeln diese künstlerische Herangehensweise, also euphemistisch oder wohlwollend könnte man sagen, es geht um eine künstlerische Vision, weniger um Harmonik, um das Treffen der Töne oder um einen mit westlichem Ohr empfundenen Wohlklang. Ein bisschen weniger tolerant könnte man sagen, naja, gut geschrieben, gemäß unserer subjektiver Pop-Regeln ist alles nicht. Aber das hängt eben viel damit zusammen, was man als schön zu empfinden gelernt hat. Man hört jedenfalls auf den konventioneller gestrickten, harmonischeren Songs der Platte schon ein bisschen den Songwriter-Einfluss Lennons. Vor allem lässt das Album einen aber Songs entdecken, die einfach vorher nicht viel gespielt wurden. Sie hatte ja so gut wie keine Hits. Wir können ja auch mal in einen reinhören, der 1970 die B-Seite von John Lennons Instant Karma war. Hier in einer sehr liebevollen Version, wie ich finde, von David Byrne. Der Text zitiert ein Gedicht aus dem 19. Jahrhundert mit einer so irgendwie kindlich unschuldigen Melodie, Who has seen the wind? Who has seen
David Byrne interpretiert hier also Yoko Ono, ein Song, der zu finden ist auf dem Album Ocean Child, ein Tribute-Album zu Yoko Ono. Was kann man denn zu der Auswahl an MusikerInnen auf diesem Album sagen, Jenny?
Also die Auswahl ist eklektisch. Neben Byrne sind ja andere große Namen wie Sharon Van Etten, Flaming Lips oder Yola Tengo dabei. Dazu aber auch Independent- und ExperimentalmusikerInnen. Kurantiert wurde das Ganze ja, wie gesagt, von Benjamin Gibbard von Death Cab for Cutie. Aber ich habe trotzdem gedacht, vielleicht ist auch Sean Lennon einfach mal sein Notizbuch durchgegangen und hat ein bisschen in der Avantgarde-Szene rumgefragt. Er ist ja dort unterwegs und ist auch Teilzeitmusiker. Es sind viele KünstlerInnen mit asiatischen Wurzeln dabei, was gut passt. Und die Songs sind eben sehr unterschiedlich. Manche wie Deerhoof zum Beispiel, wahnsinnig experimentell und sperrig. Andere harmonisch bzw. viel eingängiger als das Original. Überzeugend fand ich zum Beispiel auch einen Song von Sudan Archives, dieser US-Musikerin, die ja viele Stile verbindet und das Ganze immer sehr groovy darbietet. Sie hat Yoko Onos Song Dogtown gecovert von 1973, der aber erst später auf der Season of Glass CD von Yoko Ono rauskam, die wiederum direkt nach John Lennons Tod erschienen war, was die Songs damit einer ganz anderen Bedeutung auflud. Und das ist so eine Abrechnung mit der Einsamkeit der Stadt, der Song. Also hier Dogtown in der groovy Sudan Archives Version. The time's yawning, I let my dog walk around. He took a shot and people smile. I tried the same and people frown. Yes, it's a dog town. One day, let's be a pair of trees. Nobody knows that these trees have so much history. Anyway, we never be this lonely. Someday, I'll be remembered for the fine words I meant to keep. And a warm smile I meant to leave. And a true song I meant to finish writing all my life.
Schöner Song, auch in dieser Version von Sudan Archives, geschrieben von Yoko Ono. Kann diese Platte Ocean Child also vielleicht sogar wirklich einen anderen Zugang zu Yoko Onos musikalischem Werk eröffnen?
Ja, finde ich schon, weil man die Songs tatsächlich, wie ich finde, zum großen Teil etwas besser hören kann als die Originale. Also auch ich bin ja mit der westlichen Vorstellung von Harmonik und tonalem Ausdruck und so weiter aufgewachsen und finde Yoko Onos schief und mit wegbrechender, dünner Stimme gesungenen Dinger teilweise nicht ganz so leicht anzuhören. Es ist eben eher Avantgarde-Musik bzw. Konzeptmusik bei ihr und man muss sich da richtig drauf einlassen und eine Interpretationsebene immer mitlaufen lassen. Wenn sie aber von in Gänsefüßchen richtigen SängerInnen interpretiert werden, dann nimmt man schon andere Qualitäten, Vibe-Songwriter-Qualitäten.
In den letzten Jahren gab es ja eine Reihe von Tribute-Alben. Zum Beispiel ist eins für Velvet Underground erschienen, mit unter anderem Beiträgen von Michael Stipe und Iggy Pop. Es gibt auch ein Tribute-Album für Metallica. Dafür hat Dave Gahan von Depeche Mode einen Song eingesungen. Kann man das hier vergleichen? Ist das der neue Trend?
Ja, man kann das nicht wirklich vergleichen, weil es schon sehr ungewöhnlich ist, ein Tribute-Album ohne Hits zu haben. Also in allen anderen Fällen, die ich kenne, haben die neuen InterpretInnen sich ja mit der Legende des Songs auseinanderzusetzen. Also der Song, den sie auswählen, der ist schon bekannt und bringt darum einen Rucksack an Geschichte mit. Der stand für irgendwas, eine Zeit, eine Haltung, eine Emotionalität, bestimmte Menschen. Da ist dann interessant, wie diese Bedeutung sich mit neuen InterpretInnen vielleicht ändert. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich normalerweise überhaupt kein Fan von Tributes bin, also generell von Coverversionen nicht, weil es mich einfach nicht besonders beeindruckt, wenn Menschen sich die Idee für einen Song, die Struktur oder das, was einen Song kennzeichnet, also Harmonie, Melodie, Textstücke, zuweilen Rhythmen auch nicht selbst ausdenken. Aber bei den eher unbekannten Yoko Ono-Songs ist das eine rein künstlerische Auswahl, als ob man so ein Stück Teig nimmt und daraus erst etwas knetet. Und darum ist auch viel mehr Platz da für eigene Ideen und Interpretationen. Und das ist eben erstaunlicherweise dann doch ganz beeindruckend und schön.
Aber es steht nicht trotzdem immer diese Frage im Raum bei diesen Tribute-Alben oder auch die Remix-Alben gibt es ja auch sehr gerne, die für manchmal auch etwas unbekanntere Künstler und Künstlerinnen benutzt wird. Diese Idee im Raum, etwas, was gerade nicht so großen kommerziellen Wert hat, nochmal aufzuwerten oder vielleicht zwei zu verwerten, dritt zu verwerten, vier zu verwerten, also ein kommerzieller Hintergrund auch?
Kommerziell auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass das im Mittelpunkt steht, weil normalerweise eben, wie gesagt, ein Tribute immer den Leuten auch gewidmet wird, die eh schon bekannt sind, sodass also die Menschen, die diesen Künstler oder die Künstlerin gut finden, dieses Tribute-Album kaufen. Und das wird ja normalerweise nicht wegen der InterpretInnen gekauft, sondern eben wegen des Originalkünstlers.
Es gibt ein neues Tribute-Album für Yoko Ono. Es ist nicht das erste, aber vielleicht das beste. Ocean Child heißt es und darüber habe ich gesprochen mit Jenny Zülker. Vielen Dank.
Sehr gern.